Wir haben hier in Sachsen-Anhalt einen DRK-Pflegeheim, die mit 4-Tage-Woche experimentiert haben, schon seit 2 Jahren. Und das läuft total super. Die haben insgesamt eine deutlich höhere, ich nenne es jetzt mal Produktivität, obwohl es in dem Kontext nicht das richtige Wort ist. Und zwar deshalb, weil die Leute viel weniger krank werden. Da braucht es auch ein bisschen den Mut und da braucht es aber auch irgendwie eine andere gesellschaftliche Stimmung. Und da hilft ein Bundeskanzler, der von Lifestyle-Teilzeit spricht, gar nicht.
Mauerecho. Ost trifft West. Nur Geschichten, die Grenzen überwinden. Wir reißen Mauern ein. Ein Podcast der Taz-Panther-Stiftung. Moderiert von Dennis Schiponda.
Hallo und herzlich willkommen zu Mauerecho Ost trifft West, dem Einheitspodcast der Taz-Panther-Stiftung. Ich begrüße euch aus dem schönen Italien, wo die Taz-Panther-Stiftung gerade auf dem Internationalen Journalismus-Festival ist und hier ihr neues Panther-Network für internationale Zusammenarbeit von Journalistinnen, aber auch Zivilgesellschaft vorgestellt hat. Letzte Woche hatten wir unsere erste BürgerInnen-Folge zum Wahlkampf. Schreibt uns gerne Feedback dazu und schlagt uns gerne Leute vor, die ihr gerne in den nächsten Bürgerfolgen hören wollt. Die nächstes in 2 Wochen. Und diese Leute sollen dann nichts mit Politik zu tun haben, denn heute spreche ich ja mit Leuten, die mit Politik zu tun haben. Und ich habe 2 wunderbare Gäste eingeladen. Das ist einmal die Spitzenkandidatin der Grünen in Sachsen-Anhalt, Susan Schibora-Seidlitz, und einmal Damiano Valgoglio, der in Berlin wirtschaftspolitischer Sprecher ist und arbeitspolitischer Sprecher. Wir gehen jetzt aber in unseren Wochenrückblick. Da nehme ich euch wieder mit, was ist so in den anderen Wahlkämpfen in den ganzen Bundesländern passiert und gebe euch da ein paar Informationen mit. Sachsen-Anhalt. Kulturinstitutionen warnen vor der Kulturpolitik der AfD im Wahlprogramm zur Landtagswahl 2026. Die Partei will künftig ausschließlich patriotische Kunst fördern, die zur deutschen Identitätsfindung beiträgt. Konkret fordern sie mehr deutsche Stücke im Theater und weniger linke Ideologie. Landesmusikrat, Theaterhäuser und die freie Szene sprechen von einer kulturpolitischen Wende um 180 Grad und fürchten die Enthauptung der freien Kunst. Brandenburg. Schlagersänger Heino hat einen Anwalt eingeschaltet und klagt gegen AfD-Landratskandidat Felix Teichner in der Uckermark. Grund sind Social-Media-Posts, die suggerierten, Heino unterstütze die AfD-Wahlkampagne. Heinos Anwälte fordern eine Unterlassungserklärung sowie 250.000 Euro Schmerzensgeld wegen massiver Persönlichkeitsrechtsverletzung. Der Sänger selbst nennt die AfD-Nutzung seiner Person eine Unverschämtheit. Berlin. Die Grünen haben auf ihrem Parteitag die Spitzenkandidaten für die Abgeordnetenhauswahl 2026 gewählt. Bettina Jarasch wurde mit 92% der Stimmen gewählt, gefolgt von Werner Graf mit 86%. Graf kandidiert zudem für das Amt des regierenden Bürgermeisters. Kein XXL-Treffen der Basis. Der als Mega-Event beworbene Parteitag enttäuschte mit nur 950 registrierten Mitgliedern vor Ort, weniger als 2017, als die Grünen nur ein Drittel der heutigen Mitgliederzahlen hatten. Das Quorum verfehlte das Treffen deutlich mit nur 60 statt erforderlichen 75%. Mecklenburg-Vorpommern. Interne Krise bei der AfD. Der Landesvorstand attackiert Bundesvorsitzenden Tino Chrupalla, weil dieser einen parteilosen Bewerber für das Bürgermeisteramt auf Hiddensee empfohlen hat. Der Landesverband spricht von massiven Vertrauensverlusten gegenüber Chrupalla und fordert die Unterstützung des eigenen Direktkandidaten. Das war der Wochenrückblick. Jetzt kommen wir zu unserem 60-Sekunden-Pitch. Hier haben jetzt unsere Gäste Zeit, sich 60 Sekunden lang vorzustellen. Wir fangen im schönen Land Sachsen-Anhalt an. Du möchtest ja gerne Suse genannt werden, ne?
Ja.
Nur nicht, dass ihr euch wundert. Suse darf hier den Start machen und deine Zeit beginnt jetzt.
Hallo, ich bin Susan Schibora-Seidlitz. Ich bin Landtagsabgeordnete in Sachsen-Anhalt, bin von Beruf Gesundheits- und Krankenpflegerin, also das, was früher Krankenschwester hieß, habe 3 Kinder, werde in diesem Jahr Oma und bin Spitzenkandidatin zur Landtagswahl von den Grünen hier in Sachsen-Anhalt. Das war, glaube ich, weniger als 60 Sekunden, aber wenn ich weiter aushole, wären es mehr.
Okay, hast du noch ein Funfact über dich für uns?
Ein Fun-Fact über mich ist, dass ich leidenschaftliche Karaoke-Sängerin bin und es durchaus auch im Wahlkampf einsetze.
Kann man sich bestimmt auch gerne bei Social Media mal anschauen, oder?
Bestimmt.
Okay, dann gehen wir von Sachsen-Anhalt nach Berlin. Damiano, hier sind deine 60 Sekunden.
Ja, hallo. Viele Grüße nach Italien und nach Sachsen-Anhalt. Ich bin also Damiano Valgoglio. 43 Jahre, verheiratet, 2 Kinder, Nachwuchshoffnung der alten Herren des VfB Berlin-Friedrichshain. Singen kann ich leider nicht, ja, das erspare ich euch. Und ich bin direkt gewählter Abgeordneter aus Friedrichshain im Abgeordnetenhaus in Berlin, also im Landtag, zuständig für Arbeit und Wirtschaft und Justizpolitik auch. Hängt zusammen mit meinem Beruf. Ich bin eigentlich Rechtsanwalt im richtigen Leben, erst seit ein paar Jahren. Auch Politiker, ich bin Arbeitsrechtler, habe viele, viele Jahre auf der guten Seite der Macht gearbeitet, ja, im Arbeitsrecht, also nur Arbeitnehmer, Betriebsräte und Gewerkschaften vertreten und bin jetzt immer noch neben dem Mandat auch der anwaltliche Leiter des Rechtsschutzes der IG Metall hier in Berlin. Naja, vielleicht ist ein Funfact, dass ich, was viele bei einem Linken nicht erwarten, auch Unternehmer bin. Die Kanzlei, die ich mitgegründet habe, hat mehr als 30 Beschäftigte, natürlich Tarifvertrag und Betriebsrat. Und da schlackern immer manche mit den Ohren, ja, gerade von der anderen Seite des politischen Lagers, wenn die da bei dem Linken sehen, dass der auch ein erfolgreicher Unternehmer ist und Ahnung von Wirtschaft hat. Da wollen wir heute auch noch ein bisschen drüber sprechen, ne, über Wirtschaftsfragen.
Genau. Danke euch. Zwei Perspektiven. Einmal der ländliche Raum Sachsen-Anhalt, einmal Berlin, die große Metropole. Schauen wir rein. Wir gehen nämlich jetzt in unsere Ost-West-Gespräche. Mich würde da einmal interessieren, Suse, wenn wir über Bündnis 90 die Grünen reden, dann sind da ja Bündnis 90 mit drin. Das ist ja eine ostdeutsche Geschichte. Und ich hatte ja auch eure Parteivorsitzenden, eure Bundesparteivorsitzenden schon da. Und wie siehst du denn heutzutage deine Position innerhalb der Grünen?
Also du hast es gerade schon gesagt, Bündnis 90 ist ja ein Teil von Bündnis 90 die Grünen, der sehr deutlich auf unsere Ostgeschichte hinweist. Aber das täuscht manchmal, wenn man das so betont, darüber hinweg, dass natürlich auch die Ostgrünen Teil von Bündnis 90 die Grünen sind. Also es gab ja im Osten nicht nur Bündnis 90, nicht nur das, was dann später aus dem Neuen Forum gewachsen ist, sondern es gab tatsächlich auch im Osten die Grüne Partei und auch die ist Teil von Bündnis 90 die Grünen. Und ja, das gibt so dieses Klischee, dass wir eine überwiegende Westpartei und eine überwiegende Großstadtpartei sind. Aber wenn ich bei mir in Sachsen-Anhalt in die kommunalen Vertretungen gucke, dann sind wir in ganz schön vielen kommunalen Vertretungen auch im ländlichen Raum auch vertreten. Und wir sehen, dass überall dort, wo unsere Leute Teil von kommunaler Verantwortung sind, wir auch insgesamt bei den Wahlergebnissen besser dastehen. Wenn die Leute nicht so viel Klischees und Abziehbilder von den Grünen nur kennen, sondern wenn sie tatsächlich ein paar echte Bündnisgrüne kennen, die dann auch noch vor Ort irgendwie richtig was rocken für die Kommune, dann macht sich das bemerkbar. Dann gibt's weniger Vorurteile, dann gibt's mehr tatsächlich auch uns was zutrauen. Und da wissen die Leute auch sehr oft noch, dass es unsere Leute waren, die bei der Friedlichen Revolution ganz vorne mit dabei waren, dass es heutige Bündnisgrüne waren, die ganz entscheidend daran mitgewirkt haben, dass es die Friedliche Revolution gab. Insofern ist unsere Geschichte schon auch eine Ostgeschichte und die Ostbündnisgrünen, die wissen das ganz genau.
Wenn man jetzt aber von außen so drauf schaut, dann wird einem das so, ne, in dem größeren Zusammenhang der Partei gar nicht so deutlich, ne? Also man kennt Stefanie Lemke aus Ostdeutschland und da sind dann aber gar nicht so viele Köpfe. Gibt es da Strategien, wie die Grünen das verändern wollen, dass auch Ostdeutsche mehr zu tragen kommen?
Na, es ist ja nicht nur Steffi Lemke, die war natürlich Teil der letzten Bundesregierung, aber auch wenn man an Katrin Göring-Eckardt denkt zum Beispiel, dann haben wir schon einige Menschen auch mit einer Ostperspektive, die relevant in der Partei waren oder sind. Und natürlich unsere Landesverbände, unsere Kreisverbände sind deutlich kleiner als die großen westdeutschen Landes- und Kreisverbände. Und das spielt sich natürlich auch, sage ich mal, oder schlägt sich natürlich auch in der, ich sag's mal in Anführungsstrichen, Macht innerhalb der Partei nieder. Aber ich glaube schon, dass die Gesamtpartei sehr deutlich begriffen hat in den letzten Jahren, dass die Ostverbände über ihre Kleinheit hinaus doch eine Bedeutung dafür haben, dass wir eine gesamtdeutsche Partei sind. Viele Dinge, die bei uns jetzt gerade anstehen in den Wahlkämpfen, ich rede mal kurz über den Elefanten im Raum, ne? Also die Frage, entscheidet sich hier in Sachsen-Anhalt am 6. September, da entscheidet sich im Grunde ein Stück weit die Frage, wie geht's mit der Demokratie in Deutschland weiter? Wird es erstmals gelingen, dass eine rechtsextreme Partei erstmals seit 1945 wieder in die Regierung kommt? Oder gelingt es, dass Demokratinnen und Demokraten das verhindern? Und da kommt es ganz entscheidend auf uns, auf Bündnis 90 die Grünen an. Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Fragen, wenn man darüber nachdenkt, ob wir wieder mit im nächsten Parlament sein werden. Natürlich haben wir auch einen Gestaltungsanspruch. Natürlich haben wir auch ein Interesse daran, bei sehr vielen Themen die Regierung nicht nur demokratisch, sondern auch besser zu machen, als sie jetzt ist. Aber wenn wir rausfliegen, dann schwinden die Chancen für eine demokratische Regierung. Dann wird sich hier in Sachsen-Anhalt die Chance erhöhen, dass die AfD in Regierungsmacht kommt. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den sieht schon auch die gesamte Partei Bündnis 90 Die Grünen. Und wir sehen auch große Anstrengungen, uns da zu unterstützen. Das geht los von Mitgliedern, die im Wahlkampf unterstützen, die herkommen, um Plakate aufzuhängen, die Geld spenden, über Landesverbände, die Partnerschaften machen, bis hin zu dem Ostkongress, den wir letztes Jahr das erste Mal gemacht haben, dieses Jahr wieder machen, wo Mitglieder aus Ost und West sich über zum Beispiel Themen wie ländliche Räume unterhalten, wo wir halt im Osten tatsächlich schon Lösungsangebote und Ideen haben, die im Westen noch nicht da sind, weil die einfach beim demografischen Wandel so ein bisschen hinterherhängen. Und auch bei der Frage Rechtsextremismus, wir sehen, das kommt im Westen auch alles, aber das dauert halt alles ein bisschen länger. Wenn es gut läuft, haben wir die Antworten darauf hier im Osten schon gefunden. Und ich glaube, das sieht die Partei auch. Und nicht zuletzt wird der Länderrat, das ist das zweithöchste Gremium unserer Partei, in diesem Jahr im Juni in Sassnitz tagen. Auch im Osten und dann auch noch am Arsch der Heide. Aber wenn wir aus dem tiefsten Osten nach Karlsruhe zu Parteitagen fahren dürfen, dann darf der Rest der Partei auch mal nach Sassnitz kommen. Und die machen das auch.
Ja, vor allen Dingen muss man dazu ja auch noch sagen, wenn die Grünen rausfliegen in Sachsen-Anhalt, dann steigt ja auch die Wahrscheinlichkeit, dass es sogar vielleicht zu einer Alleinregierung der AfD reichen könnte. Also umso mehr Parteien im Parlament sind, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die AfD als Regierungspartei verhindert werden kann. Okay, danke erstmal für den Einblick. Damiano, bei den Linken sieht es ja ein bisschen andersrum aus. Ihr wart ja früher immer die Kümmererpartei des Ostens. Und gerade mit euren Erfolgen die letzten Jahre seid ihr jünger geworden. Ihr seid aber auch westlicher geworden. Und ihr habt auch so ein bisschen diesen Kümmererstatus verloren. Wie sieht es denn gerade bei dieser Neustrukturierung eurer Partei? Wie sieht es denn gerade da aus mit diesem Ost-West-Gefälle? Merkt man das innerhalb der Strukturen der Partei?
Ich würde nicht sagen, dass wir den Status der Kümmererpartei verloren haben. Ich glaube, vielleicht es gibt einfach viel, viel mehr Probleme, um die man sich kümmern muss, inzwischen auch im Westen, vielleicht kann man so sagen. Und in der Tat war ja die Linke oder vorher vor allem die PDS, ne, die klassische Ostpartei aus historischen Gründen. Das hat sich komplett geändert. Das kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Ich glaube auch, dass das gut ist. Wenn man sich jetzt unsere Wahlergebnisse und die Umfragen anguckt von der Linken, sowohl auf Bundesebene als auch in Berlin. Berlin hat ja auch einen Ostteil und einen Westteil. Aber sowohl bundesweit als auch in Berlin sind wir in den Umfragen häufig die Partei, die die geringsten Unterschiede hat in den Ergebnissen zwischen dem Ostteil und dem Westteil der Stadt. Das heißt, zumindest in Berlin sind wir eigentlich die Gesamtpartei für die gesamte Stadt. Ich glaube, das hat mehrere Ursachen. Eine ist natürlich, dass die heutige Linke viel, viel mehr ist als die alte PDS. Wir sind ja entstanden vor inzwischen fast 15 Jahren aus dem Zusammenschluss aus der WASG und der PDS. Die WASG waren junge Aktivisten, Gewerkschafter, viele, die dann, als es die Agenda 2010 gab, auch in Westdeutschland, die ja gesagt haben, das kann so nicht weitergehen, da muss man was anderes machen. Daraus ist die Linke entstanden und ich glaube, da hat ein Prozess begonnen, in dem wir zur gesamtdeutschen Partei geworden sind. Und wenn man sich jetzt die beiden Frauen bei uns an der Spitze anguckt, Heidi Reichenig, Ines Schwertner, glaube ich, da kann keiner, die eine kommt aus dem Westen gebürtig, die andere aus dem Osten, aber wenn die Leute auf der Straße fragst, kann, glaube ich, keiner sagen, wer von den beiden aus welcher Ecke des Landes kommt. Und ich glaube, das ist auch ganz gut so. Ich glaube auch, dass die Linke die Ostpartei immer war, das lag ja nicht an Lokalpatriotismus oder so, sondern ich glaube, das lag daran, dass wir uns einfach um die, wie du ja auch gesagt hast, um die Probleme der Menschen vor Ort besonders gekümmert haben. Und das waren natürlich im Osten, gerade in den 90er Jahren, aber auch heute noch, vor allem soziale Probleme, die Menschen hatten. Arbeitslosigkeit, das Gefühl, abgehängt zu werden, das Gefühl, dass die eigene Lebensleistung entwertet wird, dass man eine unsichere Zukunft hat. Und da war die Linke die Partei, die versucht hat, da Antworten zu geben, die für soziale Sicherheit, für die soziale Frage steht. Und das ist, glaube ich, ein Ansatz, der inzwischen in ganz Deutschland dringender ist denn je und wichtiger ist denn je. Und glaube ich, deswegen ist die Linke auch in ganz Deutschland am Erstarken.
Wenn ihr euch, also du hast ja gerade schon sozusagen gesagt, für Berlin, da seid ihr schon eine Einheitspartei. Da klappt das ganz gut. Was sind denn für euch eigentlich heutzutage die politischen Mittel, die es geben kann, dass wir vielleicht irgendwann sagen, wir denken gar nicht mehr in diesem Ost und West. Wie schaffen wir denn so diese Einheitsperspektive für dich, Suse? Vielleicht magst du da mal anfangen.
Es gibt nach wie vor, und das kann man nicht bestreiten, Unterschiede zwischen Ost und West. Und das ist jetzt keine Überraschung, aber ich will es trotzdem einmal benennen. Die ostdeutschen Beschäftigten verdienen immer noch deutlich weniger. Es sind je nach Branche zwischen 14 und 17,4% als im Westen. Wir haben teilweise höhere Arbeitszeiten in den Tarifverträgen. Das mittlere Nettohaushaltseinkommen ist deutlich niedriger als im Westen. Bei uns wird weniger vererbt, bei uns wird weniger besessen. Also das sind alles Dinge, das sind reale Unterschiede. Auf der anderen Seite gibt es natürlich solche Unterschiede, wenn man jetzt aus dem großen Ost-West-Zoom rausgeht, auch innerhalb der Regionen, zum Beispiel in Westdeutschland. Und wir haben auch im Osten Ecken, wo es den Leuten richtig gut geht, wenn man jetzt nach Potsdam in bestimmte Viertel guckt und so weiter und so fort. Insofern glaube ich, das sind Unterschiede, die muss man benennen, weil die nach wie vor ungerecht sind und weil die Auswirkungen haben. Also wenn wir auf die Frage von Erbschaften gucken und heute darüber streiten, ob man nicht mit der Erbschaftssteuer so ein bisschen was drehen könnte bei der Frage der Gerechtigkeit und der Einnahmenseite beim Staat, ja, das ist ja eine Debatte, die wir gerade führen und gerade progressive Kräfte sind ja da an der Stelle sehr dabei. Da muss man dazu eben auch immer sagen, dass das in den ostdeutschen Ländern gar nicht so viel bringen wird, weil bei uns gar nicht so viel vererbt wird. Also da muss man nicht nur die Erbschaftssteuer als solche anfassen, sondern muss man auch darüber sprechen, wie die anders verteilt werden kann innerhalb der Regionen in der Bundesrepublik, damit das dann genau dort hilft, wo wir eigentlich diese Hilfe, diese hohen Sozialausgaben und so weiter und so fort am stärksten brauchen. Also da gibt es nach wie vor Unterschiede. Und ich glaube, was hilft, ist, wenn man diese Unterschiede anerkennt und dann nicht immer so drüber wischt und so tut, als wäre das irgendwie nur Jammerei. Und ja, wir wissen, was das für Ursachen hat. Das ändert aber nichts an der Lebenssituation der Menschen. So, ne? Wir wissen, dass das historische Ursachen hat. Wir wissen, dass wahnsinnig viel Geld aus Westdeutschland in den Osten geflossen ist, um zu dem Punkt zu kommen, an dem wir heute sind. Und trotzdem sind auch viele Dinge passiert, die ungerecht waren. Und wenn man das heute benennt, dann darf das nicht immer sofort zu diesem Impuls führen, hört auf zu jammern. Ich glaube, das war der erste Punkt. Der zweite Punkt ist aber auch, dass wir gerade so eine Überbetonung von Identität erleben an ganz, ganz vielen Stellen. Also wir sehen, dass Identitätspolitik gerade bei Rechten, ich fange noch mal einen halben Satz davor an. Identitätspolitik ist nicht per se schlecht. Da, wo es darum geht, dass Menschen, die marginalisiert werden, die ungesehen gemacht worden sind über lange Jahre, jetzt aus diesem Schatten raustreten und auch betonen, wer sie sind, damit sie überhaupt sichtbar sind, da hat das alles einen Effekt, der sinnvoll ist. Die Antwort darauf, diese Überbetonung von Mehrheitsidentitäten, die ist allerdings was gerade im Osten gerade total schwierig ist. Ne? Diese Ost-Ost-Ostdeutschland-Rufer bei AfD-Parteitagen, die sind nahezu ekelhaft, zumal die damit ja so tun, als wären sie quasi ja das Synonym für Ostdeutschland oder die einzigen Ostdeutschen. Und ich glaube, das ist eine Geschichte, der muss man sich auch widmen. Wir dürfen den Faschos nicht das Feld dabei überlassen, zu definieren, was ist denn eigentlich Ostdeutsch und wer muss man sein, um Ostdeutsch zu sein? Und da sehen wir gerade, dass es eher wieder in so eine größere Spaltung hineinläuft. Also dass Wessis, sage ich jetzt mal so, als Feindbild wieder viel stärker eine Rolle spielen, als es noch vor 10 Jahren war. Das halte ich für gefährlich. Aber ich glaube, der Weg dahin kann nur sein, dass man die realen Ungerechtigkeiten und die realen Unterschiede ernst nimmt und versucht, daran was zu machen.
Ja, so ist auch dieser Podcast entstanden übrigens, weil ich bin eindeutig Ossi of Color. Ich habe das aber auch erst kennengelernt oder wahrgenommen, als ich in Nürnberg studiert habe. Da kam erst diese Identität hoch. Und für mich ist einfach immer wichtig, es gibt diese Unterschiede, aber das muss nicht schlecht sein. So, ne? Wir müssen sie nur wahrnehmen und vielleicht in eine andere Form gießen, um anders damit umzugehen. Und ich finde auch manchmal, dass wir als Linke genau an der Stelle so eine Leerstelle hinterlassen haben, die jetzt direkt Rechte füllt in einen sehr negativen Sinn, weil ich zum Beispiel auch sage, ey, Heimat ist ein Begriff, den lassen wir von niemand wegnehmen, weil ich sage, mein Heimatbegriff ist aber anders, weil er inklusiv ist. Ich will, dass Menschen mit mir die wunderschöne Lausitz teilen. Wenn ihr hier das Projekt mit voranbringen sollt, dann kommt alle mit hierher und ich überlasse euch das nicht. Aber ich als, sage ich jetzt mal, Deutscher ohne Nazi-Hintergrund, da ist es alles auch immer ein bisschen einfacher. Da haben andere.
Ja. Aber das ist, glaube ich, genau so ein Punkt, weil wir müssen uns bestimmte Dinge auch zurückerobern. Ich mach mal ein Beispiel. Der Höcke fährt mit der Simme irgendwie durchs Land und wird irgendwie damit plötzlich zum Ostdeutschen. Dabei hat er damit gar keine Geschichte, ne? So, und die Geschichte, die die Simson-Familie noch älter als Ostdeutschland hat, die führt ja zum Glück dazu, dass sie sich dagegen öffentlich wehren. Aber das ist so ein Frame, der ist einfach Mist, und das muss man auch mal sagen. Das ist auch eine Anmaßung, so ein Stück weit, ja. Wir werden jetzt im Landtagswahlkampf auch mit einer Schwalbe unterwegs sein. Natürlich elektrifizieren wir die. Also es ist eine echte Schwalbe, eine alte, die wird aufgemöbelt und dann kommt da ein E-Motor rein, weil wir sind ja die Grünen und ein bisschen eine Macke haben wir schon. Aber wir fahren halt mit der Schwalbe durch die Gegend, weil wir halt tatsächlich von hier sind und als Jugendliche mit dem Ding rumgefahren sind und so. Ne? Das ist halt, wir müssen diese Geschichten auch zurückerobern, weil das sind schon Geschichten, die Leute hier gerade im ländlichen Raum mit sich selbst verbinden.
Für alle, die das nicht wissen, ne, Simson, das ist eine jüdische Familie, die das getragen hat. Deswegen ist diese Aneignung an der Stelle auch nochmal verheerender, wenn das dann über so Leute, die man Faschisten nennen darf, wie Höcke, da noch passiert. Damiano, wie ist denn deine Perspektive darauf?
Nee, kann ich euch absolut zustimmen. Wir haben ja immer früher gesagt, die Grenzen verlaufen nicht zwischen den Völkern, sondern zwischen und oben und unten. Das, glaube ich, stimmt immer noch. Die Grenzen verlaufen nicht zwischen den Regionen, sondern auch bei uns in Deutschland zwischen unten und oben. Was jetzt nicht heißt, dass man natürlich die Probleme, die es gerade im Osten gibt, aus historischen Gründen, aus sozialen Gründen, natürlich ganz klar benennt und auch sagt, was man daran ändern will. Ich glaube, das ist der große Unterschied, der uns, glaube ich, eint. Wir benennen die Probleme nicht nur und sagen, das ist ganz, ganz schlimm und da ist der und der daran schuld, sondern wir versuchen Vorschläge zu machen, wie die Dinge besser werden. Gerade in Ostdeutschland, aber auch im gesamten Land. Und das unterscheidet uns, glaube ich, von denen, die da auf der anderen Seite der Barrikade stehen. Interessanterweise, weil ihr die AfD angesprochen habt, die ja immer so tut, als wäre sie eine Ostpartei. Wenn man sich da die Spitzenleute anguckt, dann sind das natürlich Westler. Höcke ist ein Westler. Alice Weidel kommt aus dem Westen und hat, glaube ich, ihren Wohnsitz in der Schweiz. Ja, aus steuerlichen Gründen, wenn man das so sagen darf. Ich glaube, das hat ziemlich wenig mit der schönen Landschaft da in der Schweiz zu tun, dass sie da einen oder anderen Anlaufpunkt, sagen wir es mal so, unterhält. Und deswegen zeigt ja gerade die AfD, das ist eigentlich nicht die Ossis, die armen Ossis sind, die den Kahn nach rechts ziehen, sondern es sind die oben stehen. Da muss man ganz klar Gegenpositionen beziehen. Natürlich ist es eine soziale Frage. Natürlich ist es so, dass im Osten viel, viel weniger vererbt wird, weil die Menschen da einfach weniger Kohle haben. Und das ist das Problem. Und da muss man ran. Und wenn man das durch die soziale Brille sieht und natürlich die sozialen Probleme im Osten benennt, die da sehr, sehr viel stärker sind, dann, glaube ich, kann man das vermeiden, dass das so eine lokalpatriotische Nummer kriegt. Und da kann man natürlich auch stolz sein auf seine Region und auf seine Heimatstadt. Und dann ist das gegen überhaupt niemanden gerichtet und ist völlig berechtigt. Bei uns, weil du ja gefragt hattest, wie wirkt sich das bei euch in der Partei aus? Bei uns in der Partei waren früher die aus dem Westen gekommen. Ich bin auch zugezogener Westler hier, jetzt in Ostberlin. Und jetzt einer von zwei Abgeordneten der Berliner Linken, der immer noch einen Direktwahlkreis gewonnen hat in Ostberlin, obwohl ich vor jetzt, glaube ich, fast 25 Jahren aus Hannover nach Friedrichshain gezogen bin. Und bei uns in der Linken, beziehungsweise früher in der PDS, waren die, aus dem Westen da gekommen sind, immer die Radikalinskis, ja, während die Ostler so die gediegenen, seriösen, erfahrenen Politiker waren. Ja, und inzwischen hat sich das komplett gedreht. Wir haben eine ganz neue Generation, die immer noch weiß, wo sie herkommt und wo sie steht, aber sich da nicht mehr irgendwie einkategorisieren lässt in irgendwelchen Schubladen, die von außen kommen, die mit uns selber gar nicht so viel zu tun haben. Ich glaube, das ist ganz gut so.
Dann kommen wir mal zu unserer Bürgersprechstunde. Uns wurde eine Frage gestellt an dich, Damiano.
Hey, mein Name ist Hanna und meine Frage ist: Ich arbeite in Berlin als Young Professional und weiß einfach nicht mehr genau, wie kann ich mir überhaupt noch die Miete leisten und muss ich nicht eigentlich aus Berlin wegziehen? Und das halt, obwohl ich arbeite. Und meine Frage wäre, was kann man da in der Landespolitik vielleicht machen oder was sind auch die Möglichkeiten?
Na, die Löhne müssen steigen. Die Löhne müssen steigen, gerade in Berlin. Natürlich müssen auch die Mieten begrenzt werden. Ja, weil wir haben nichts davon, wenn wir höhere Löhne durchsetzen, aber die Mieten auf der anderen Seite so explodieren, dass sie die Lohnsteigerungen auffressen. Also die Mieten müssen gedeckelt werden. Aber die Löhne müssen natürlich steigen, gerade in Berlin, wo wir immer noch ein Lohnniveau haben, was hinter anderen Bundesländern zurückhängt. Und was kann man machen, damit die Löhne steigen? Die Löhne werden ja zum großen Teil nicht vom Staat, von der Politik festgelegt, sondern in der Privatwirtschaft ausgekämpft zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften. Und deswegen ist das wichtigste Instrument, um für bessere Arbeitsbedingungen und steigende Löhne zu sorgen, vor dem man sich dann ein gutes Leben leisten kann, ist die Tarifbindung zu erhöhen. Wir brauchen mehr Tarifverträge in Berlin und in ganz Deutschland. Wir müssen also eine Aufforstung betreiben, wenn man so sagen will, was die Tarifverträge angeht. Und da gibt es ein paar konkrete Stellschrauben. Einmal sagen wir zum Beispiel in Berlin, wenn Wirtschaftsförderung betrieben wird, darf das nur an Unternehmen gehen, die nach Tarif zahlen. Wenn öffentliche Aufträge erteilt werden, das Land Berlin ist ein ganz, ganz großer Auftraggeber, schreibt jedes Jahr Aufträge im Umfang von mehreren Milliarden aus. Da sagen wir, öffentliche Aufträge dürfen nur an Unternehmen gehen, die nach Tarif zahlen und nicht an Billigheime. Also öffentliches Geld nur für gute Arbeit. Und drittens, der Staat, also die Politik, muss da dazwischen gehen, wo Dumpinglöhne gezahlt werden, also wo Arbeitsrecht und Schutzvorschriften verletzt werden und so für bessere Arbeitsbedingungen sorgen. Also zum Beispiel über bessere Arbeitsschutzaufsicht, Beschwerdestellen, stärkere Kontrolle von Mindestlohn zum Beispiel. Also der Staat muss da eingreifen, wo Menschen ausgebeutet werden. Alle Welt ruft nach Law and Order und einem stärkeren Staat. Kann man machen, aber ich finde, den Staat braucht man vor allem da, wo Menschen ausgebeutet werden, wo Armutslöhne gezahlt werden, damit die Menschen eben so viel verdienen, dass sie sich ein Leben leisten können. Weil ich finde, jeder, der arbeitet, hat auch ein Recht auf ein gutes Leben. Es kann nicht sein, dass man von morgens bis abends arbeitet, dann nach Hause geht und sich dann Sorgen machen muss, wie man den Kühlschrank vollkriegt oder die Miete zahlen kann. Wer arbeitet, muss von seiner Arbeit auch gut leben können.
Das ist zum Beispiel auch einer der strukturellen Unterschiede zwischen Ost und West. Wir haben im Osten eine viel geringere Tarifbindung. Bei uns sind nur etwa 44% der Beschäftigten tarifgebunden beschäftigt. Das liegt sicherlich an einer anderen Unternehmensstruktur. Wir haben kleinteiligere Wirtschaft als im Westen. Bei uns gibt es nicht so die großen, also nicht so viele von diesen ganz großen Industriebereichen und so. Aber das macht natürlich dann wirklich was auch an Durchschnittslöhnen und so.
Ja, auf jeden Fall.
Suse, wenn ich jetzt die Frage zurückgebe sozusagen nach Sachsen-Anhalt, also ich kenne selbst, ich habe in Halle studiert und da hat man ja eigentlich das gegenteilige Problem, dass die Menschen nicht unbedingt bleiben, sondern dann nach dem Studium wegziehen, gerade aus diesen ländlichen Räumen, damit kämpfen ja viele Unis. Habt ihr dafür Strategien, wie ihr junge Menschen versucht, auch in diesen Regionen zu halten?
Das ist ja tatsächlich so ein, ich will es gar nicht lustig nennen, aber so eine Absurdität, ja, wo wir in anderen Regionen, vor allem in großen Städten, mit viel zu wenig Wohnraum und viel zu teurem Wohnraum zu tun haben, haben wir es halt vor allem mit Leerstand zu tun. Also jetzt nicht in Magdeburg und Halle, aber überall sonst schon. Und wir haben halt ein riesiges demografisches Problem in Sachsen-Anhalt. Uns fehlen wahnsinnig viele Fachkräfte, also uns fehlen grundsätzlich Menschen, uns fehlen wahnsinnig viele Fachkräfte. Und wir haben jetzt eine Partei, die Wahlkampf damit macht, von den Leuten, die bei uns arbeiten, auch noch irgendwie reichlich aus dem Land wieder zu schicken, beziehungsweise selbst die, die sie nicht abschieben wollen, werden in Größenordnung gehen, wenn hier eine AfD regiert. Ne? Also die verschärfen ja dieses demografische Problem und dieses Fachkräfteproblem, was wir haben, noch mal mehr. Und die Antwort darauf kann eigentlich nur sein, wir brauchen ein sympathischeres Land. Wir brauchen ein Land, was eine Ausstrahlung hat, die sagt, du bist hier willkommen und zwar für alle. Wir brauchen ein Land, was irgendwie Modernität und Zuversicht ausstrahlt, damit Leute, die hier studieren, auch hier bleiben. Wir brauchen Förderung für Startups im Umfeld der Hochschulen und Universitäten. Wir haben ja reichlich Universitäten, also wir haben zwei große Unis und wir haben mehrere Hochschulen im Land. Wir haben wirklich auch keine Schwierigkeiten damit, unsere Studienplätze vollzukriegen, aber das hast du gerade schon gesagt, viele Leute gehen dann halt am Studium. Wir bilden mehr Ärztinnen und Ärzte aus, als wir am Ende hier halten können, obwohl wir sie hier wahnsinnig brauchen. Wir bilden mehr Lehrerinnen und Lehrer aus, als wir hier halten können, obwohl wir sie brauchen. Und es gibt dann so Programme wie so Landeskinderprogramme bei Ärztinnen und auch bei Lehrkräften. Das Problem ist, Kultusministerkonferenz, Gesundheitsministerkonferenz, da gibt es halt Staatsverträge, die regeln, wie viel Prozent der Studienplätze man bei der Vergabe an solche Bedingungen knüpfen kann, wie du bleibst dann hinterher 5 Jahre hier und sicherst hier die Versorgung mit. Das haben wir als Sachsen-Anhalt schon komplett ausgereizt. Also was das betrifft, alles das, was man politisch, ordnungspolitisch steuern kann, haben wir im Grunde ausgereizt. Was uns bleibt, ist einfach ein freundliches Land zu sein, was Leute willkommen heißt, was eine Ausstrahlung hat, dass man hier gerne leben will. Da haben wir wirklich einiges zu bieten. Wir haben eine wunderschöne Landschaft. Wir hatten gerade den Sachsen-Anhalt-Monitor. Da wurden die Leute, die hier sind, gefragt, was sie an Sachsen-Anhalt am meisten mögen. Und das war die Gegend. Also die Landschaft, die Gegend, das Land ist wunderschön. Wir haben wahnsinnig viel Kultur. Wir haben Weltkulturerbestätten. Wir haben den Harz. Wir haben den Ahrensee. Der ist fast so schön wie die Ostsee. Also wir haben hier wirklich was zu bieten. Aber wir haben einen schlechten Ruf. Und ich glaube, das ist das Entscheidende an der Stelle.
Damiano, wenn wir gerade bei jungen Menschen noch mal bleiben.
Dafür bin ich angesprochen.
Ja, das heißt, ich habe gesehen, dass du da ordentlich Kritik auch dran hast, obwohl sie aus verschiedenen Seiten auch positiv gesehen wird, auch teilweise von Gewerkschaften, wenn ich das richtig gelesen habe. Was ist die Ausbildungsumlage und was ist deine Kritik daran?
Die Ausbildungsplatzumlage ist eine super Sache, absolut. Vielleicht erkläre ich das mal, worum es da überhaupt geht. Also, wir haben in Berlin einen riesigen Mangel an Ausbildungsplätzen. Das heißt, jedes Jahr sind Tausende von jungen Leuten, die von der Schule kommen, unversorgt und finden keinen Ausbildungsplatz und landen auf der Straße. Ist ein Riesenproblem, weil die haben gar keine Zukunftsperspektive und der Wirtschaft fehlen die Fachkräfte. Und dann haben wir überlegt, was kann man machen? Wie kann man für mehr Ausbildungsplätze sorgen? Und haben einen Vorschlag aufgegriffen, der schon lange in der Diskussion ist, eine Sache, die schon lange auch von den Gewerkschaften vor allem gefordert wird, und zwar die Ausbildungsplatzumlage. Ausbildungsplatzumlage heißt, alle Unternehmen zahlen in einen Pott ein und die Unternehmen, die dann ausbilden, bekommen aus diesem Pott die Kosten für die Ausbildung erstattet. Das heißt, die haben dann praktisch keine oder viel, viel geringere Ausbildungskosten. Und das ermöglicht natürlich den Unternehmen, gerade kleineren Unternehmen, gerade Handwerksbetrieben, leichter einen Ausbildungsplatz anzubieten und dadurch entstehen mehr Ausbildungsplätze durch diese Umlage. Es gab starken Gegenwind in Berlin. Die Linke hat ja in Berlin mitregiert. Bis 2023 hatten wir ein rot-rot-grünes Bündnis. Werden wir hoffentlich bald auch wieder haben. Bei uns wird ja auch im September gewählt. Wir haben das auf den Weg gebracht, diese Ausbildungsplatzumlage. Und sie ist dann jetzt tatsächlich beschlossen worden, vor wenigen Wochen, von der jetzigen Koalition aus SPD und CDU. Die CDU hat versucht, das länger zu verzögern. Aber jetzt haben wir den Parlamentsbeschluss. Das heißt, die Ausbildungsplatzumlage wird in Berlin kommen. Meine Kritik ist, dass das leider von dieser Koalition ziemlich eingedampft wurde, die Umlage. Die wird jetzt nur noch angewendet auf einen relativ kleinen Teil, auf ungefähr 20% der Ausbildungsverhältnisse. Und zwar bekommen nur noch solche Unternehmen, die Ausbildungskosten erstattet, die zusätzliche Ausbildungsplätze schaffen im Vergleich zu dem, was sie 2024 schon ausgebildet haben. Das heißt, alle Unternehmen, die 2024 auch schon viel ausgebildet haben oder zumindest so viel, wie sie jetzt ausbilden, bekommen überhaupt nichts aus diesem Pott. Das heißt, dieser Pott ist wirklich auf ein relativ kleines Maß eingedampft worden im Vergleich zu unserer ursprünglichen Planung. Und das ist natürlich Mist, weil dadurch dieses Instrument ziemlich seiner Macht beraubt wird. Aber es ist trotzdem gut, dass das jetzt kommt. Dauert leider auch noch ein bisschen, also nachdem was jetzt beschlossen worden ist, soll das erst 2028 überhaupt fließen, die Umlage. Bis dahin soll es vorbereitet werden. Und da sagen wir als Linke, das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, dass ihr das überhaupt hingekriegt habt, das so zu beschließen. Aber wir wollen spätestens ab September, wenn wir hoffentlich auch wieder an der Regierung beteiligt sind, das wieder auf das alte Konzept zurückdrehen. Das heißt, jeder Betrieb, der ausbildet, soll die kompletten Ausbildungskosten aus diesem Pott erstattet kriegen, damit eben die Ausbildungskosten fair auf alle Unternehmen verteilt werden. Kein Unternehmen darf sich einen schlanken Fuß machen und sagen, na, wir lassen die anderen ausbilden und später wärmen wir denen die Leute ab. Alle Unternehmen müssen sich an der Ausbildung beteiligen und es muss mehr Ausbildungsplätze geben. Das ist extrem wichtig. Ja, so ist es mit der Umlage.
Ich habe nur eine Nachfrage, weil ist es dann so, wenn nur noch 20% davon betroffen sind, dass auch diese Förderungen eher wieder auch an größere Unternehmen und Konzerne gehen und die eigentlich sozusagen diese Unterstützung eher bräuchten, um eine gute Ausbildung zu gewährleisten, dass die da wieder leer ausgehen? Weil wenn ich das richtig gesehen habe, sind 75% der Unternehmen in Berlin haben maximal 10, also sind KMUs, so Mittelstand mit maximal 10 Mitarbeitern. Ja. Und wenn sich das dann wieder große Konzerne einstreichen, dann ist das ja, ne, eigentlich konterkariert das ja auch ein bisschen vielleicht so eine breite, gestreute Ausbildungslandschaft.
Also du hast absolut recht, die kleinen Unternehmen rauszunehmen ist Quatsch. Gerade in Berlin, wo wir besonders viele kleine Unternehmen und Betriebe haben mit weniger als 10 Leuten. Dass die Umlage, so wie sie jetzt ist, vor allem den Großunternehmen zugutekommt, das kann man zwar nicht sagen, aber das Problem ist, man nimmt, wenn man jetzt sagt, wir fördern nur Ausbildungsverträge, die ab 2024 dazugekommen sind, nimmt man genau die Unternehmen raus, die schon immer hohe Kosten haben und gut ausgebildet haben. Das ist eigentlich absurd. Ja. Und der Hintergrund ist, dass Unternehmerverbände und die CDU da bis zum Ende alles gemacht haben, um die Umlage, wenn sie schon nicht verhindern konnten, sie so klein wie möglich zu halten. Und so haben sie sich das halt überlegt mit diesem Vergleich zu 2024. Ja, wir werden das, denke ich, wieder aufbohren. Ja, so wie man eine Schwalbe aufbohren kann, damit sie mehr Power hat, kann man auch die Ausbildungsplatzumlage aufbohren und diese Sperre, die dann nachträglich eingebaut worden ist, hoffentlich ziemlich bald wieder wegkriegen.
Gibt es eigentlich in Berlin tatsächlich netto zu wenig Ausbildungsplätze?
Ja. Ja, es
Dann
gibt.
schick die doch nach Sachsen-Anhalt zur Ausbildung, weil wir haben ganz viele freie Ausbildungsplätze. Netto.
Ja, das stimmt. Wir versuchen sowas. Sachsen-Anhalt ist ja leider ein bisschen weit weg von Berlin, glaube ich.
Oh, naja, mit dem AI1 geht das.
Jetzt, ja, nee, stimmt. Und es gibt ja auch, inzwischen ist ja so, dass Ausbildungsbetriebe, also das größere Unternehmen, auch sagen, wenn ihr zu uns in die Region kommt, um eine Ausbildung zu machen, dann stellen wir euch auch eine Wohnung. Oder zum Beispiel Krankenhäuser, die selber auch so Wohnmöglichkeiten haben oder andere Betriebe. Das ist auch eine Idee, die wir haben. Also können wir in Verbindung bleiben, auch so den Ausbildungsmarkt auch regionsübergreifend zu machen. Ist eine gute Idee. Wir versuchen das natürlich vor allem mit Brandenburg, weil Brandenburg ist ein Stück weit näher dran als Berlin, als Sachsen-Anhalt. Wir grenzen ja direkt aneinander. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, weil ich das auch kenne, also stimmt, es gibt Regionen, wo tatsächlich nicht alle Ausbildungsplätze besetzt werden können. Ist auch in Berlin so, dass nicht immer jeder Ausbildungsplatz besetzt werden kann. Aber ich warne ein bisschen davor, da zu sagen, ihr müsst einfach die Leute hierher karren. Man muss sich dann auch genauer angucken, warum bestimmte Ausbildungsplätze nicht besetzt werden können. Ich meine, du kommst ja aus der Pflege, dir muss ich das nicht erzählen, wie in manchen Bereichen die Arbeitsbedingungen sind und die Ausbildungsbedingungen. Das heißt, wenn die Unternehmen sagen, wir wollen hier mehr Auszubildende haben, dann müssen sie sich auch fragen lassen, was zahlt ihr denn für eine Ausbildungsvergütung? Wie sind die Bedingungen bei euch? Wie sieht es aus mit Nachtarbeit? Welche Qualität hat die Ausbildung? Das heißt, das liegt nicht immer nur an den jungen Leuten, die irgendwo nicht hinwollen, sondern man muss sich da auch die Ausbildungsbedingungen angucken und verbessern. Und da kann eine Umlage übrigens auch helfen. Ne, weil wenn die Unternehmen über die Umlage das erstattet kriegen, die Kosten, können die auch mehr zahlen und insgesamt bessere Ausbildungsbedingungen bieten.
Wobei das mit der Ausbildungsvergütung in der Pflege tatsächlich nicht der relevante Punkt ist. Es ist sogar der Punkt, wegen dem ich überhaupt in der Pflege gelandet bin, weil es,
Echt, ja?
weil Vivantes in Berlin damals das einzige Unternehmen bei den Dingen, die ich mir vorstellen konnte, war, die eine Ausbildungsvergütung gezahlt haben, wo ich hinterher nicht mehr vom Arbeitsamt noch Geld hätte haben müssen, weil die mir nämlich gesagt haben, also ich hatte schon zwei Kinder, als ich die Ausbildung begonnen habe als Pflegekraft, und dann haben die mir gesagt, ihr Vermittlungsrisiko ist nicht der fehlende Berufsabschluss, sondern ihr Vermittlungsrisiko sind die zwei Kinder. Daran ändern wir auch mit einer Ausbildung nichts, also werden wir die auch nicht fördern. Und dann brauchte ich eine, die nicht förderbedürftig war beim Amt.
Echt, ja, absurd.
Die frühen 2000er in Berlin.
Suse spricht dann ein anderes Problem an, das wir natürlich haben. Wenn alle darüber jammern, dass wir zu wenig Fachkräfte haben, muss man sich angucken, sind denn die Bedingungen so, gerade für Frauen, gerade für Eltern, die kleine Kinder haben, sind die Bedingungen so, nicht nur, dass sie eine Ausbildung anfangen können, sondern dass sie auch später arbeiten können, und zwar in dem Umfang, den sie möchten. Muss man sich Versorgung mit Kitaplätzen angucken, muss man sich angucken, wer strickt zu Hause die Arbeit weg. Und man könnte ziemlich einfach die Fachkräftequote, also die Verfügbarkeit von Fachkräften erhöhen, wenn man einfach Eltern und insbesondere natürlich Frauen das ermöglichen würde, mehr zu arbeiten durch eine bessere Kinderbetreuung, durch eine bessere Vermittlung und indem man eben verhindert, dass so ein Quatsch da erzählt wird von der Arbeitsagentur, wie du das gerade beschrieben hast aus den 2000ern.
An der Stelle muss ich noch einen kleinen Disclaimer einschieben. Mitten in den Bergen von Italien, in Perugia, in Umbrien, eine Folge aufzunehmen, war vielleicht nicht die allerbeste Idee. Denn auch wenn wir hier Internet hatten in unserer Unterkunft, hat es mich nach einer halben Stunde komplett rausgehauen. Und ich habe aber zwei ganz tolle Gäste, die anscheinend einfach weitergemacht haben. Denn an der Stelle kann ich auch noch sagen, lohnt sich eine gute Vorbereitung von der Folge. Denn ich habe meinen Gästen natürlich Leitfragen gegeben, sodass sie sich darauf vorbereiten können. Und so haben sie, ja, den Rest des Podcasts fast eigentlich alleine durchgezogen. Ich bin mal gespannt, ich hoffe, ihr seid auch gespannt. Hören wir mal zu, was sie weiter zu sagen haben.
Wir machen
Aber
einfach
einfach
weiter.
weiter, ja.
Genau. Weil ich
Okay.
glaube, das ist ein entscheidender Punkt ist tatsächlich, das einerseits zu machen für die Rahmenbedingungen für Arbeit. Aber das kann man auch in der Ausbildung schon anfangen. Also gerade in der Pflege wäre zum Beispiel sowas wie eine Teilzeitausbildung total attraktiv, weil wir in der Pflege ganz oft Menschen haben im Moment, die gar nicht die Pflegeausbildung direkt nach der Schule machen, sondern die sich irgendwie weiterqualifizieren. Also die kommen von Pflegehilfsausbildungen oder von irgendwelchen Helferjobs in der Pflege und wollen dann die Ausbildung machen. Die stehen oft mitten im Leben, haben oft schon Familie, haben Kinder oder pflegen Angehörige. Und da wäre also zum Beispiel auch die Möglichkeit einer Teilzeitausbildung total wertvoll. Und ich weiß aus Gesprächen mit Pflegeschulen, dass die das durchaus darstellen könnten. Da braucht es aber eben Rahmenbedingungen für, ne? Da braucht es andere Curricula, da braucht es gesetzliche Rahmenbedingungen dafür, dass das möglich ist, dass das in den Häusern geht. Davon bin ich überzeugt, weil Teilzeit in der Pflege natürlich total verbreitet ist, aus unterschiedlichsten Gründen.
Ja, stimmt, absolut. Wenn man mehr Auszubildende haben möchte, muss man sich die Bedingungen angucken und da ist natürlich Teilzeitmöglichkeit vorne mit dabei und insgesamt Arbeitszeiten, glaube ich. Also gerade wenn du
Ja.
Kinder hast, sind bestimmt Arbeitszeiten für dich einfach nicht machbar. Das ist halt
Genau.
so. Und da müssen die Unternehmen sich überlegen, wie sie ihre Arbeitszeitmodelle halt familienfreundlicher bekommen. Ja, man kann sich nicht darüber beschweren, dass die Leute nicht Vollzeit arbeiten oder dass gerade jüngere Frauen nicht die Stundenzahl arbeiten können, die das Unternehmen sich halt vorstellt und dann irgendwelche total familienunfreundlichen Arbeitszeitmodelle nur anbieten. Das ist das Ding. Teilzeit spielt eine wichtige Rolle, klar. Auch eine Ausbildung, und ja.
Da machen ja Unternehmen, also gerade so die größeren Träger von Krankenhäusern oder so, machen das schon auch inzwischen. Und da gibt es wirklich ganz moderne Modelle auch. Wir haben hier in Sachsen-Anhalt einen DRK-Pflegeheim, die mit 4-Tage-Woche experimentiert haben, schon seit 2 Jahren. Und das läuft total super. So, und das ist halt bei denen tatsächlich auch mit einer Reduktion der Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich. Und die haben aber insgesamt trotzdem eine deutlich höhere, ich nenne es jetzt mal Produktivität, obwohl es in dem Kontext nicht das richtige Wort ist. Und zwar deshalb, weil die Leute viel weniger krank werden und damit viel weniger Arbeitsausfall passiert. Und die geben nicht mehr Geld für die gleiche Pflegeleistung aus, obwohl die Menschen auf dem Papier weniger arbeiten müssen. Das funktioniert super. Und ich glaube, da braucht es auch ein bisschen den Mut und da braucht es aber auch irgendwie eine andere gesellschaftliche Stimmung. Und da hilft ein Bundeskanzler, der von Lifestyle-Teilzeit spricht, gar nicht.
Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Kann man auch auf andere Branchen übertragen. Das gilt nicht nur in der Pflege. Da gibt es ja Untersuchungen, dass auch gerade bei kreativen Jobs, aber selbst in der Produktion so ist, dass wenn du die Arbeitszeit reduzierst.
Die Produktivität steigt, ja.
Ja, ja. Natürlich, also es reicht nicht nur die Arbeitszeit zu reduzieren, man muss auch ein paar Sachen, andere Sachen verändern. Mhm. Aber wenn man es wirklich will. Und auch natürlich die Investitionen leistet, die dafür nötig sind. Es gibt nichts zum Nulltarif, sondern muss ein bisschen investiert werden. Aber dann kann man schon eine ziemliche Arbeitszeitreduzierung hinkriegen, ohne dass man Produktivitätsverluste hat. Also ich absolut genauso. Und das, was Friedrich Merz da raushaut, das ist wirklich eigentlich aus dem anderen Jahrtausend. Ja, das ist ja das, was das wirklich, also das sind Forderungen und Diskussionen, die wirklich aus einer ganz, ganz anderen Zeit kommen. Ja, wirklich aus einer Mottenkiste. Also an die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall ranzugehen, an die Teilzeitregelung ranzugehen, an das Arbeitszeitgesetz ranzugehen. Also das sind ja wirklich Sachen wirklich aus den 50er Jahren des letzten Jahrtausends. Völlig,
ja,
völlig irre.
Das, ja, das hat vor allem, also genau, es ist einfach von Anno Knips und keine Ahnung, ob er das schon seit er das erste Mal was werden wollte, in der Schublade hatte und jetzt irgendwie 40 Jahre später rausholt. Oder das einfach dieses komplett verquere Menschenbild dieser Partei oder mindestens dieses Bundeskanzlers ist. Also das ist ja ein Bild, ein Blick auf Menschen, der geprägt ist von Misstrauen, von auch so einem Bild von, da gibt es die Leistungsträger und das sind nicht etwa die, die unten die Arbeit wegtragen, sondern das sind die, die oben das Geld wegtragen. So. Und dann gibt es halt die anderen, die sich mal nicht beschweren sollen und die froh sein sollen, dass sie da so schön viel Arbeit aufgeladen bekommen, dann finden sie sich wenigstens wertvoll und so. Also das ist wirklich, ich finde es auch erschreckend, dass man in den 20er Jahren dieses Jahrtausends auch mit so einem Blick auf die Menschen unterwegs sein kann und dass man mit so einem Blick auf die Menschen, für alle diese Menschen verantwortlich sein kann, das erschreckt mich wirklich.
Ja, das ist halt eine Entwicklung, die wir insgesamt haben, ne? Dass Sachen wieder nach oben kommen, die eigentlich schon überwunden hätten sein sollen. Und auf einmal ploppt das ja, wieder das auf. Das ist eine extrem gefährliche Entwicklung, weil Menschen merken ja, dass das zu ihren Lasten geht. Ja, dass ihre Zukunft unsicherer wird, dass der Druck auf sie steigt, dass sie nicht mehr krank werden dürfen. Ich meine, als Linke könnte ich mir freuen, ja, wir profitieren ja im Moment davon, dass die arbeitenden Menschen von allen Seiten auf den Deckel kriegen. Aber freue ich mich natürlich nicht darüber. Das ist eine ganz, ganz gefährliche Entwicklung, gerade wenn das dann natürlich noch zusätzlich vergiftet wird mit Hetze gegen die Menschen, die noch weiter unten stehen. Das ist ja das Schlimme, was passiert.
Muss ich gerade sagen, weil das Problem ist, es zahlt natürlich gerade bei euch so ein bisschen ein, aber noch viel stärker zahlt es halt bei denen ein, die irgendwie gegen alles wettern und so, ne? Und die auch überhaupt gar keine Angebote für Menschen, für Arbeitnehmerinnen im Topf haben und die auch keine Angebote haben für Menschen, denen es noch schlechter geht, die da aber super andocken können, weil die halt ein Angebot machen, was eben vor allem mit Meckern und Dampfablassen zu tun hat. Und wenn die Leute keine andere Idee haben, dann hilft vielleicht Meckern und Dampfablassen auch so ein bisschen. Hilft halt nur politisch nicht. Genau. Was kommt unser Moderator zurück? Wir haben uns einfach weiter unterhalten.
Wir haben schon alles geklärt, Dennis. Wir haben ja alles schon geklärt. In vielen Punkten einig, kann man schon sagen.
Weil ich jetzt nicht weiß, wo ihr wart sozusagen, gehen wir einfach mal in die nächste Kategorie. Und das wäre für den Abschluss nochmal so der Phrasendrescher. Und der Phrasendrescher ist bei uns eine Kategorie, wo wir wissen wollen, was können die denn im Wahlkampf für so...
Ich glaube, guck mal, wir sind so eingespielt schon inzwischen, wir wissen schon, glaube ich, was er fragen wollte, wo wir sagen sollen, was eine Phrase ist, die uns besonders auf die Nerven geht, glaube ich. Ja, fällt dir da eine ein?
Ja, dieses, wir müssen endlich wieder lernen, fleißiger zu werden. Das geht mir unfassbar auf den Sack von einem Typen, der, ich habe keine Ahnung, vielleicht ist Friedrich Merz auch irgendwas wie fleißig. Ich weiß gar nicht genau, womit er so seinen Tag verbringt. Aber ich kenne meinen Alltag und ich kenne auch meinen Alltag, wie er war, bevor ich Politikerin war. Wie gesagt, ich bin Mutter von 3 Kindern, die sind alle unterschiedlich alter. Ich habe seit 27 Jahren Kinder im Haus. Ich habe, seit ich 19 war, für meinen Lebensunterhalt selber gesorgt mit irgendwie Kackjobs, da war alles dabei und da war nichts dabei, was Friedrich Merz als Leistungsträger bezeichnen würde. Aber ich habe, weiß ich nicht, mein Leben lang in 40-Stunden-Jobs und mehr gearbeitet und Kinder gehabt und dafür gesorgt, dass das Leben irgendwie halb so. Ich will mir nicht von so einem alten Mann, der, weiß ich, mit so einem goldenen Löffel im Allerwertesten geboren wurde und jetzt mit dem Jet durch die Gegend fliegt, erzählen lassen, ich sei zu faul gewesen. Oder irgendjemand anders meiner Freundinnen und Freunde sei zu faul. Und es betrifft auch diejenigen, die keinen Job haben oder die andere Dinge zu tun haben, weil das Gründe dafür hat, dass Leute keinen Job haben oder dass sie halt anders leben als Friedrich Merz. Nur weil er die Lebensrealität der Menschen nicht einschätzen kann. Und vielleicht sollte er halt wirklich mal mit echten Menschen reden und denen auch mal zuhören. Also mit denen, die auf der anderen Seite vom Golfplatzzaun sich aufhalten oder so. Oder auf denen, die seinen Rasen mähen auf dem Golfplatz, keine Ahnung. Aber den sollte er auch mal zuhören und versuchen zu verstehen, was das auch mit Menschen macht, wenn die so markiert und gezeichnet werden. Das ist nicht die Realität in Deutschland. Wir haben ganz sicher einige Menschen, die faul sind, aber die haben dann andere Stärken, keine Ahnung. Aber das sind wenige. Und die allermeisten Menschen, die er mit seinem Spruch auch meint, meint er damit falsch.
Absolut, kann ich dir absolut zustimmen. Meine Phrase, die mir auf die Nerven geht, ist so ähnlich und zwar kommt aus der anderen Richtung. Du hast die Phrase gehabt, wir müssen wieder fleißiger werden. Die spiegelbildliche Phrase ist ja, wir dürfen die Leistungsträger nicht weiter belasten.
Ja.
Weil das natürlich diejenigen sagen, wie Friedrich Merz, Elon Musk, Arbeitgeberverbände, die natürlich sich selber für die Leistungsträger halten, die nicht belastet werden sollen. Mhm. Und die Frage ist ja, wer sind die Leistungsträger in der Gesellschaft? Ja, die Leistungsträger, nach meiner Auffassung, sind nicht diejenigen, die in den Chefetagen sitzen oder die wie Friedrich Merz mit dem Privatjet durch die Gegend fliegen. Neue Leistungsträger sind die, die jeden Tag, wie du im Krankenhaus oder in der Produktion oder im Callcenter oder zu Hause am Wickeltisch, sich jeden Tag kaputt rackern. Unter schwierigsten Bedingungen. Das sind die Leistungsträger, die wirklich Leistung bringen, die die Gesellschaft am Laufen halten. Und die unter schwierigsten Bedingungen wirklich versuchen, über die Runden zu kommen, denen wir alle viel zu verdanken haben. Und das sind die, die immer weiter belastet werden in der Realität. Denen die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall weggenommen werden soll, denen der 8-Stunden-Tag weggenommen werden soll, denen die Sicherheit weggenommen werden soll, die immer mehr unter Druck gesetzt werden aus verschiedenen Richtungen. Deswegen ist es absurd, wenn diejenigen, die für diese Entwicklung ein großes Stück Verantwortung tragen, dann sagen, die Leistungsträger dürfen nicht weiter belastet werden. Und was sie eigentlich meinen, ist nicht die Leistungsträger, sondern sie selber dürfen nicht weiter belastet werden. Mhm. Und das sind da eben oft Teile der Gesellschaft, die eigentlich ein bisschen mehr Last ganz gut wegtragen könnten. Wenn man sich anguckt, wie die Vermögensverteilung sich entwickelt, wie viele Milliarden und Abermilliarden gerade die Allerreichsten in den letzten Jahren oben drauf bekommen haben, dann glaube ich, ein bisschen mehr könnten die schon abgeben. Und wenn man sich anguckt, wie zum Beispiel der reichste Mann der Welt, glaube ich, Elon Musk, der ja immer noch einer der wichtigen Gesellschafter von Tesla ist, hier in dem größten Industriebetrieb der Region Berlin-Brandenburg, wie der da haust, wir haben ja das Tesla-Werk in Grünheide bei Berlin, über 10.000 Beschäftigte, die sollen noch nicht mal einen Tarifvertrag bekommen, weil er selber als Leistungsträger nicht belastet werden soll und weiter Milliarden scheffelt. Und deswegen ist es so eine Phrase, die mir unglaublich auf die Nerven geht. Die Leistungsträger dürfen nicht weiter belastet werden, weil es absolut doppelt falsch ist.
Eine der größten LeistungsträgerInnen, die ich kenne, ist eine alleinerziehende Freundin von mir, weil die nämlich wirklich was wegträgt. Gesellschaftlich, die Kinder und so, und aber auch im Job. Und die sollen jetzt auch den Unterhaltsvorschuss gekürzt kriegen. Das sind die Leistungsträger, die der nie im Blick hat dabei, ja. Wir haben das mit den Phrasen, lieber Dennis, um dich mal ins Boot zu holen, auch schon abgearbeitet gerade.
Top. Ich bin wieder zurück. Es ist ein bisschen eine holprige Aufnahme, aber gut, dass ihr euch so gut versteht und das dann weitertragt. Ich bin gespannt, mir das im Nachgang anzuhören. Und danke, dass ihr die Phrasen mit uns geteilt habt. Dann gehen wir nämlich jetzt auch direkt in die Abmoderation. Trotz allem hat mir das viel Spaß gemacht, euch zuzuhören, eure Perspektiven mitzunehmen. Wir hatten ja jetzt auch einen guten Fokus, fand ich mal, auf junge Menschen, gerade beim Thema Arbeit. Und danke, dass ihr da wart. Danke, dass ihr eure Perspektiven mit uns geteilt habt. Und dann wünsche ich euch erstmal noch eine schöne Woche und hoffe, dass wir uns irgendwann mal wiedersehen. Gerade in Sachsen-Anhalt. Ich wohne ja in Leipzig, nämlich nicht in Berlin. Und da komme ich doch hoffentlich irgendwo mal mit dir nochmal in Kontakt, liebe Suse.
Sehr, sehr gerne. Komm ruhig gerne rum.
Ja, danke euch fürs Gespräch, ja, Dennis und Suse.
Und das war Mauerecho für diese Woche. In zwei Wochen reden wir dann wieder mit BürgerInnen über Arbeit und Wirtschaft. Wie ist deren Perspektive gerade? Wenn euch die Folge gefallen hat, teilt sie gerne, gebt uns Feedback, bewertet uns gerne positiv, aber auch gerne mit Kritik. Wenn ihr für die Bürgersprechstunde Fragen habt oder Anregungen, schreibt uns gerne an mauerecho@taz.de oder macht uns eine Sprachmemo über WhatsApp an die 015-755-875373. Und dann bedanke ich mich wie jede Woche auch bei unserem Cutter und Producer Sebastian Jautschus. Und ihr wisst ja, wie wir uns hier immer verabschieden. Macht's nicht nur gut, macht die Welt ein kleines bisschen besser. Bis zum nächsten Mal.
Wir tun unser Bestes, ja.